Seit Tagen schon roch es in der Hütte nach fauligem Kadaver. Die Ursache des bestialischen Gestanks war vor einer Woche ganz plötzlich in der abendlichen Dämmerung aufgetaucht und fügte sich recht gut in jene Geschichte, die dem Bärtigen seit der Ankunft auf der Insel wenigstens einmal pro Tag im mehr oder minder gleichen Wortlaut erzählt wurde. Kam Schwein mit Schiff, Schwein kaufen, weg Schwein. Der beste Reim, der sich darauf machen ließ, war der, dass mit einem der letzten Postdampfer nicht nur die übliche Fracht eingetroffen war, sondern auch ein lebendiges Hausschwein. Darin lag an sich nichts Ungewöhnliches, meist kamen die Tiere auf Order des Gouverneurs, der auch fernab der europäischen Heimat nicht auf die Annehmlichkeiten der Zivilisation verzichten wollte. Diesmal aber musste irgendein Inselbewohner das Tier gekauft und an einem Strick nach Hause geführt haben. Nach Hause hieß freilich nichts anderes als zu einer Hütte unwesentlich größer als die des Bärtigen. Von einem Gatter oder einem Stall für das Schwein konnte keine Rede sein. Und so war das gute Stück vermutlich einfach an einem Pfahl vor der Hütte angebunden worden, um die Nacht im Freien zu verbringen. Als der stolze Besitzer jedoch am nächsten Tag vor die Hütte trat, tänzelte nur noch ein zerfranstes Ende des dünnen Stricks munter im frischen Morgenwind. Das Schwein war über alle Berge, niemand hatte seine nächtliche Flucht gesehen und die Vermutung lag nahe, es habe sich statt Tag ein, Tag aus angebunden in der tropischen Sonne brutzeln zu müssen, für ein freies Leben in den schattigen Wäldern entschieden. Vor einer Woche allerdings hatte es sich unvermittelt an der Hütte des Bärtigen eingefunden. Breitbeinig und wutschnaubend hatte es im Sand gestanden, riss die Schnauze auf und grunzte. Und weil es mehr als bereit schien, jeden Moment loszustampfen und die Hauer im nächstbesten Oberschenkel zu verkeilen, machte der Bärtige instinktiv kurzen Prozess. Er nahm die Flinte, legte an und drückte ab. Das Schwein sackte zusammen, grunzte ein letztes Mal und verstarb. Doch war es, wie sich herausstellte, nicht alleine gekommen, denn in dem Moment, als der Bärtige die Flinte beiseite stellte, um sich dem toten Tier zu nähern, erfasste ein heftiger Fieberschub seinen Körper. Seine Arme und Beine zitterten, seine Knie wurden weich, Schwindel nahm ihm die Sicht. Irgendwie, er wusste nicht mehr genau wie, musste er es noch in die Hütte hinein bis zur Hängematte geschafft haben. Jedenfalls lag er dort seit einer Woche und von draußen zogen unentwegt die Schwaden verwesenden Schweinefleischs herein. Zweimal täglich, morgens und abends, kam ein Junge vorbei, brachte eine Schüssel Reis mit Hühnchen, dazu einen Krug voll Wasser und immer, wenn er wieder ging, fragte er, was mit Schwein? Das Schwein wegzuschaffen schien in der Tat mehr als angebracht. Der Gestank war, gelinde gesagt, höchst unerfreulich. Doch zum einen kehrte mit jedem Versuch, die Hängematte zu verlassen, der Schwindel heftiger und schneller zurück, als er gegangen war. Man konnte sich bereits glücklich schätzen, wenn die Beine für eine Minute Wasser lassen bis nach draußen trugen. Zum anderen war die Neugierde zu groß, genauer zu untersuchen, ob es sich tatsächlich um das entlaufene, schnöde Hausschwein handelte, von dem überall die Rede war. Wenigstens dem Gerücht nach bestand nämlich auch die Möglichkeit, den Vertreter einer selten gesichteten Spezies von Inselwildschweinen erlegt zu haben. Dabei stellte sich natürlich zuallererst die Frage, wie wilde Schweine überhaupt auf eine so kleine Insel gelangt sein konnten. War es möglich, dass die Tiere auf eine ähnliche Geschichte zurückblickten wie das entlaufene Hausschwein? Sollte es sich bei dem Tier also vielleicht um ein Beispiel für die angebliche Rückentwicklung vom domestizierten Zustand in den Status der Wildnis handeln? Anders gefragt, gab es einen Schritt zurück vom Hausschwein? Bevor diese Fragen nicht restlos geklärt waren, musste der fliegenübersäte Kadaver im Dienste der Wissenschaft vor der Hütte liegen bleiben und der Geruch, der durch die dünnen Palmwände nach drinnen zog, ertragen werden. Dabei war der Leichnam des Schweins bei weitem nicht das Einzige, was seit einer Woche liegen blieb. Draußen auf dem Tisch stapelte sich ein Dutzend halb abgebalgter Großfußhühner, inzwischen täglicher Treffpunkt tausender Ameisen. Drinnen warteten mehrere Reihen aufgespießter Sandlaufkäfer darauf, beschriftet und verstaut zu werden. Aber all diese Arbeiten wären mit dem Verlassen der Hängematte verbunden gewesen. Immerhin Im Liegen zeigte sich der Kopf meist einigermaßen klar, nur gingen leider die Möglichkeiten geistiger Beschäftigung zur Neige. So gut wie alle Zeitungen, Journale und Bücher auf dem Regalbord neben der Matte waren ausgelesen. Lediglich ganz unten, am Fuß des wuchtigen Stapels, lag, leicht verwahrlost, ein Buch mit abgewetztem grünen Einband, das irgendwie in Vergessenheit geraten sein musste. War das der 55er Jahrgang der Sitzungsberichte der Linnean Society oder der 54er der Annalen für Naturgeschichte? Vorsichtig versuchte der Bärtige mit Armen und Beinen die Hängematte ins Schwingen zu bringen. Es brauchte drei Anläufe, bis er von der Matte aus ans Board heranreichte. Anstelle des Bretts bekam er nur die oberste Lage Zeitungen zu greifen. Sie waren alt, fleckig und voll von Artikeln, die er inzwischen auswendig hersagen konnte. Da waren einerseits die Berichte über den Krieg auf der Krim oder über den Prozess gegen einen gewissen Gustave Flaubert in Paris. Andererseits gab es in manchen von ihnen eine knappe Rubrik, in der jeden Monat frisch angemeldete Patente aufgelistet wurden. Natürlich betrafen nur die allerwenigsten davon Dinge von solch durchschlagender, weltverändernder Wirkung wie der Telegraph, die Fotokamera oder die Dampfmaschine es waren. Stattdessen handelte es sich meist um Apparate mit recht zweifelhaften Nutzen, die von ihren Erfindern aber allesamt für genial und epochal gehalten wurden. Darunter mechanische Schuhwärmer, Austernöffner, Truthahnfütterungsautomaten, ventilierende Zylinder, Füllfeder-Zigarrenhalter sowie Taucheranzüge mit Uriniervorrichtung. In der vorletzten, auf die Insel verschifften Ausgabe, die auf Mai 57 datierte, fand sich in der Sparte Schutz und Sicherheit die Abbildung eines ausklappbaren hölzernen Gestells mit aufgespanntem Segeltuch. Laut Registereintrag handelte es sich um ein Gerät zum Entkommen vor Feuer im Falle eines Hausbrandes. Angemeldet war es auf einen gewissen Joseph Taylor aus 55 Southampton Street in Pentonville, vertreten durch den Agenten Alex Bruce, ansässig in 14 Lincoln's Infield, London. Für die Anmeldung des Patents hatte der gute Taylor an 10 verschiedenen Stellen 10 verschiedene Formulare ausfüllen und 10 verschiedene Gebühren entrichten müssen. Dazu erklärte er sich in der frohen Erwartung reichlich sprudelnder Gewinne aber gerne bereit. Ohnehin wusste er, dass man als genialer Erfinder zunächst einmal in Vorleistung gehen musste, bevor man finanzkräftige Investoren anlocken konnte. Für letzteren Zweck hatte er laut Bericht des Family Herald vom September, der letzten gelieferten Ausgabe, sie lag auf dem Regalbord an zweiter Stelle, für Samstag, den 24. August 1857, zu einer Vorstellung in den Vorgarten seines Hauses geladen. Das Haus war gerade einmal 2 Stockwerke hoch, der Vorgarten nur wenige Fuß breit und vom Gestell mit dem Segeltuch fast vollständig eingenommen. Taylor stand am Fenster der oberen Etage, schaute auf die auf der Straße stehende Menge, seine Frau, seine beiden Kinder, 3 Nachbarn und ein zufällig herbeigelaufener Metzger, und referierte den langen Weg von der vagen Idee bis zur letztendlichen Umsetzung seiner, wie er sagte, weltverändernden Erfindung. Dann stieg er aufs Fensterbrett, verkündete, dank dieser Apparatur müsse kein Londoner, ach was, kein Engländer mehr Angst vor einem der gefürchteten Feuer haben, und sprang hinab. Das hölzerne Gestell mit den metallenen Nieten knarzte und quietschte, als er unten aufkam. Zur Verblüffung der Zuschauer hielt es stand. Das Segeltuch aber dehnte sich unter dem üppigen Gewicht von Taylors Körper in weit größerem Maße, als er es in schlaflosen Nächten unter Verwendung kompliziertester Formeln, in welche Masse, Fallgeschwindigkeit sowie ein durch ihn selbst entwickelter Dehnungsfaktor von Segeltuch eingeflossen waren, im schummrigen Schein der Kerze berechnet hatte. Das Geräusch, das seinen Aufprall verursachte, ähnelte dem plumpen Wumms eines 200 Pfund schweren Mehlsacks. Taylors Frau und seine Kinder schrien vor Schreck, rannten in den Vorgarten und fanden ihren Mann und Vater kreidebleich, die Füße merkwürdig verdreht, vor Schmerzen schreiend auf dem Segeltuch liegend. Die Reporter der Zeitung zeigten angesichts der Schwere der Verletzungen 2 zertrümmerte Fußgelenke, eine Oberschenkelhalsfraktur sowie mehrere geprellte Rippen Mitleid mit dem armen Mann. Dennoch konnten sie sich in ihrem Bericht den billigen Hinweis nicht verkneifen, dass es sich bei dieser Vorführung weniger um eine Werbeveranstaltung für wohlstandsbräuchige Finanziers als vielmehr um eine Demonstration der allseits bekannten Weisheit »Hochmut kommt vor dem Fall« gehandelt habe. Gleichzeitig entbrannte eine hitzige Debatte über die Pflicht des Staates, seine Bürger vor den Gefahren individueller Kopflosigkeit zu bewahren. Im Verlauf dieser Diskussion hatte der Bärtige mangels jüngerer Zeitungsausgaben nicht mehr folgen können, bedauerte dies aber nicht. Schließlich war der Verlauf solcher Diskussionen nur allzu bekannt. Sie tobten eine Weile wie ein Wirbelsturm, beruhigten sich dann, so als wäre nie etwas gewesen, und kamen erst wieder auf, wenn irgendein anderer Bürger des Königreichs eine halsbrecherische Erfindung tätigte. Ganz unten auf dem Bord lag noch immer unerreicht der dunkelgrüne Leineneinband. Der Bärtige legte die Zeitung beiseite und schwang erneut an die Wand der Hütte heran. Mit der rechten bekam er das Regalbrett zu fassen, mit der linken versuchte er umständlich, das Buch unter dem schweren Stapel der anderen Bücher und Zeitungen hervorzuziehen. Es fühlte sich an wie bei jenem Geschicklichkeitsspiel, das kurz vor seiner Abreise aus England die britischen Wohnstuben erobert hatte. Mit 60 hölzernen Quadersteinen wurde dabei zunächst ein Turm errichtet. Doch anstatt sich am erfolgreichen Bau zu erfreuen, lag das Ziel des Spiels in seiner Zerstörung. Reihum war nämlich jeder Spieler dazu aufgefordert, ein beliebiges Steinchen aus dem Quaderturm herauszuziehen oder zu drücken, und je nach Übung und Geschick der beteiligten Personen konnte dies recht lange vor sich gehen. Irgendwann aber gelangten selbst die behendesten Spieler an den Punkt, an dem sie dem zunehmend fragileren Bau ein tragendes Element entziehen mussten. Und es passierte, was nun auch mit dem Bücher- und Zeitungsstapel sich ereignete. Alles stürzte in sich zusammen. Der Bärtige fluchte, als er das Regalbord losließ und die Hängematte schwungvoll von der Wand wegpendelte. Es dauerte einen Moment, bis das Schaukeln nachließ, der Schwindel den Blick nicht mehr verlebelte und er die Buchstaben auf der Titelseite lesen konnte.